Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, Jesus, meine Hoffnung lebt. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Das ist ja dieser bekannte Spruch, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn alles irgendwie drunter und drüber geht, dass man dann sagt, na gut, aber diesen Hoffnungsschimmer erhalte ich mir noch. Nein, hey, die Hoffnung lebt, haben wir gerade gesungen. Vielen Dank euch für diese schönen Lieder jetzt bisher. Und wir hören ja nachher auch noch mal was. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Ostergruß, auch 2021. Auch wenn Ostern, wie letztes Jahr, dann doch ein bisschen anders aussieht, als wir es die Jahre zuvor gewohnt gewesen sind. Ich vermute mal, bei dem einen oder anderen ist die Ostereiersuche etwas anders ausgefallen. Ja, und auch der größere Familien- oder Verwandtenbesuch findet dieses Jahr sehr begrenzt statt. Ich glaube, die aktuellen Regelungen, 2 Haushalte, a 5 Personen. Aber ich verschone uns heute mit Corona-Regelungen, denn es geht darum, dass wir das feiern und daran denken, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Nicht nur in unserer Gedankenwelt, sondern da bin ich echt so naiv, jawohl, Jesus ist von den Toten auferstanden. Nicht nur, um irgendwelche politischen Botschaften damit zu verbinden, naja, und dann geht's dann doch weiter und wir sehen ja an Ostern, nein, sondern er ist, das ist doch das Zentrale. Er hat den Tod besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. 1. Korinther 15, ich möchte es uns lesen. Wir kennen es vermutlich mal und ich schaue immer mal wieder auch in die Kamera. Ihr kennt es wahrscheinlich zu Hause auch. Und wenn nicht, dann lohnt es sich, das mal anzuhören. 1. Korinther 15. Nun lautet die Verkündigung, Vers 12 übrigens, nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Hey, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir jetzt einpacken. Ja, dann können wir jetzt Schluss machen, die Kamera abschalten, den Ton runterfahren, die Türen abschließen, das Gebäude von außen begutachten oder was anderes hier drin machen. Aber dann gäbe es kein Ostern. Jesus ist auferstanden. Hey, lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten. Aber nicht nur gedanklich, nein, wirklich damit rechnen. Ja, hey, Jesus hat den Tod besiegt. Er ist leibhaftig auferstanden und er war auch leibhaftig am Kreuz. Den hat man nicht irgendwie ausgetauscht. Durch irgendjemand anderen. Nein, der Sohn Gottes hat sich für uns in den Tod hineingegeben und wurde leiblich auferweckt. Daran möchte ich festhalten und daran ändert auch diese Situation mit Corona nichts. Denn wenn vieles sich verändert, Ostern bleibt gleich. Ostern darf das sein, was es schon immer war, das Fest, wo wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und so möchte ich uns ermutigen, was Paulus, einer dieser großen Gemeindegründer, geschrieben hat. Jetzt muss ich ja nesten, das Ding verglemmt sich immer, Entschuldigung, der Folienklicker. Peinlich. Jetzt ist er. Und wir schauen mal und gucken, ob die erste Folie kommt. Genau. Auch hier nochmal 1. Korintherbrief, das ist das Auferstehungskapitel, das 15. Kapitel. Dank sei Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, schenkt er uns den Sieg. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest. Seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Wenn wir Gottesdienst feiern, zu Hause oder hier jetzt, es ist nicht vergeblich. Und wir machen das nicht nur für uns, nein, sondern wir wollen auch ja demonstrieren, zeigen, jawohl, wir glauben an die leibliche Auferstehung Jesu. Dank sei Gott. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Es ist nicht umsonst, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Dieser Text, Es sind starke Worte, nicht meine, ja. Wir sehen, sie sind aus der Bibel von Paulus, der an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Aber war das eigentlich schon immer so? Also für uns, klar, wiederholt sich Ostern jetzt seit circa 2000 Jahren. Ja, für uns irgendwie selbstverständlich, aber hoffentlich nie, dass wir einen Haken dran machen. Jetzt haben wir auch wieder Ostern gefeiert und es kann weitergehen, sondern dass es uns wirklich echt nochmal ergreift, dass Ostern mit uns was macht, dass Jesus mit uns was machen darf. Wir feiern jedes Jahr. So wie Weihnachten gehört Ostern einfach dazu. Wenn wir dann so ein Bild zum Beispiel sehen, wenn wir eine Karte mit der Zahl 50 zugeschickt bekommen, dann ist uns ja auch klar, um was es geht. Man ist auf eine Geburtstagsfeier eingeladen, da wird jemand 50 Jahre alt. Oder man bekommt womöglich eine solche Karte, eine Save-the-Date-Karte. Man holt seinen Kalender raus und schaut, ob man an diesem Termin, ob man den Termin sichern kann, ob man den safe machen kann in seinem Kalender, damit man auch ja bei diesem Hochzeitsfest dabei sein kann. Und wenn zwei kirchliche Feiertage an einem Freitag und an einem Ostermontag zusammentreffen oder auch Ostersonntag, im Grunde genommen sind es ja drei Feiertage, dann ist es für viele klar, um was es geht. Jawohl, jetzt ist wieder Ostern. Für viele wahrscheinlich einfach ein verlängertes Wochenende. Der ein oder andere wird vielleicht Gründonnerstag schon frei gehabt haben. Aber es wäre doch schade, wenn wir es auf das reduzieren. Wenn wir sagen, Ostern, das ist der Bereich des Kalenders, wo ein ziemlich langer Zeitraum frei ist, ohne dass man dafür Urlaub nehmen muss. Ostern bleibt hoffentlich für uns das, was es ist. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wie war das damals vor 2000 Jahren? Der Jürgen Bartosch hat uns schon kurz in die Geschichte mit hineingenommen. Die Kreuzigung und Auferstehung Christi, was wir als Beginn des Siegeszuges unseres Glaubens feiern, war für viele damals nicht mehr als nur eine Randnotiz. Muss man auch mal ganz ehrlich sein. Schauen wir also mal zurück auf die Zeit 33 nach Christi Geburt so ungefähr. Es war gerade dieses große Fest in Israel im Gange und die Hauptfestivitäten haben sich natürlich auf die Hauptstadt, auf Jerusalem konzentriert. Man feierte das Passafest. Übrigens dieses Jahr fällt es wohl auch zusammen wieder, Ostern und Passa. Damals gab es natürlich noch nicht Ostern, sondern die Leute haben sich auf die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, der nun dann inzwischen zur damaligen Zeit auch schon wieder 1400 Jahre zurücklag. Das war so ein jährliches Gedenkfest, wo man sich klar machte, hey, Gott hat uns damals aus der Sklavenschaft, aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit, aus dieser Unterdrückung. Also man feierte es damals und wahrscheinlich heute auch noch so bei Juden, als wäre man dabei gewesen. Man liest die Geschichte vor, die Kinder erzählen es nach und man versucht sich hineinzuversetzen in die damalige Situation, als das Volk nach langen 400 Jahren in Ägyptenland endlich freigekommen war. Und der Anfang war ja noch gut, zum Schluss war es extrem schlecht. Und so auch in Jerusalem. Die Stadt war voll von Pilgern, die extra nach Jerusalem gekommen sind. Jesus war natürlich, oder sicherlich, wir waren nicht dabei, aber so vermute ich, bei vielen auch ein Gesprächsthema. Vor ein paar Tagen noch wurde Jesus von vielen jubelnd in Jerusalem empfangen. Der Einzug Jesu in Jerusalem, die Palmzweige und die Kleider, die ausgebreitet wurden. Ein paar Tage später, freitags, war die Stimmung bei vielen gekippt. Dann hörten sich die Rufe ganz anders an. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. So riefen viele durch die Gegner von Jesu angestachelt und aufgewiegelt. Und dann diese öffentliche Verurteilung von Jesus durch Pontius Pilatus, auch die wird wahrscheinlich ein Thema gewesen sein. Am selben Tag, an diesem an unserem Karfreitag, wurde Jesus dann gekreuzigt vor den Toren Jerusalems, das ist dieser Hügelstätte Golgatha. Und aus der Sicht der religiösen jüdischen Führung hatte man diesen unliebsamen Störenfried jetzt endlich beseitigt. Jetzt konnte man sich ganz diesem Passafest zuwenden. Kein Jesus, der mehr stören konnte. Man hatte ihn nicht nur mundtot gemacht, nein, man hatte ihn richtig tot gemacht und begraben. Aber der Tod Jesu und seine Begräbnis war damals dann wahrscheinlich nicht mehr als nur eine Randnotiz. Und es wäre wahrscheinlich auch nur eine Randnotiz bis auf den heutigen Tag gewesen, wenn Jesus nur einer von vielen Toten geblieben wäre. Und so schien es damals ja auch anfänglich gewesen zu sein. Jesus war tot. Und der Ostermorgen damals nahm anfangs seinen gewöhnlichen Lauf. Damals ein normaler Werktag, der Sabbat, Samstag. Jetzt war der Sonntag, jetzt konnte das normale Leben wieder weitergehen. Vielleicht sind die ersten Pilger aus Jerusalem auch schon wieder abgereist. Haben sich auf den Nachhauseweg begonnen. Der Ostermorgen, für uns der Ostermorgen, nimmt dort in Jerusalem seinen normalen Lauf. Ein Lauf, der mit unserer Osterfreude ja eigentlich so gar nichts zu tun hat. Ich nehme uns mal in die Berichterstattung von Johannes mit. Johannes, einer dieser 12 Jünger Jesu, er gehörte zu denen, die 3 Jahre mit Jesus durchs Land gezogen waren. Von ihm ist eben auch das Johannesevangelium überliefert. Und ich möchte uns in diese Geschichte mit hineinnehmen an diesem Sonntagmorgen und lese uns aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums immer mal wieder abschnittsweise etwas vor. Jetzt mal fange ich nur mit dem ersten Vers an. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Damit beginnt diese österliche Berichterstattung. Maria aus Magdala, eine treue Freundin, eine Nachfolgerin von Jesus, das war die, die von diesen bösen Dämonen geplagt gewesen war und Jesus hatte sie geheilt. Jetzt kommt sie ans Grab. Von den anderen Evangelien wissen wir, dass sie zusammen mit einer anderen Maria auch an diesem Sonntagmorgen zum Grab gekommen ist. Sie wollten Jesus ja die letzte Ehre nochmal erweisen und seinen Leichnam mit wohlriechenden Ölen salben, denn Jesus war tot. Und sie hatten sich jetzt mit der Sorge auf den Weg gemacht, wie sie eigentlich ins Grabesinnere gelangen konnten. Gräber waren damals oft in Stein gehauene Grüfte mit einem Felsblock verschlossen. Und jetzt stehen sie vor dem Grab. Der Stein war weg. Wir wissen, warum er weg war, 2000 Jahre später. Maria von Magdala und ihre Begleiterin, die wussten es damals nicht. Aber nicht nur der Stein war weg, nein, auch der Leichnam war weg. An eine Auferstehung von den Toten dachten die beiden damals noch nicht. Ostern war für sie in diesem Moment noch nicht das, was es für uns heute ist. Sie ging schlicht und einfach davon aus, dass man den Leichnam weggebracht hatte. Und dann geht es in unserer Geschichte wie folgt weiter. 2 der Jünger Jesu kommen ins Spiel. Der eine war Petrus, der kurz vorher Jesus 3-mal ja, bitterlich verleugnet hat. 3-mal hat er gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Eine sehr schmerzliche Erfahrung für Petrus, als der Hahn dann damals gekräht hat. Und der andere war Johannes, eben der dieses Evangelium, aus dem ich gerade vorgelesen habe, aufgeschrieben hat. Und auch diese beiden, Petrus und Johannes, waren wirklich weit entfernt von einer Osterfreude, die uns eben heute Morgen in diesem Gottesdienst verbindet. Jesus war tot. Sie selber waren ja Zeugen dieser Kreuzigung gewesen. Sie waren niedergeschlagen. Der, in den sie alle Hoffnung gesetzt hatten, hing als Verfluchter am Holz, am Fluchholz. Verflucht ist, wer am Holz hängt. So wussten sie aus dem 5. Mosebuch Bescheid. Der, in den sie alle Hoffnung gesetzt haben, war tot. Gestorben, man hatte ihn begraben. Und jetzt kommt Maria den beiden entgegengerannt. Ich lese mal ab Vers 2. Sie rannte zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los, aber der andere Jünger überholte Petrus und er war als erster dort. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden daliegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Wie? Der Stein ist weg und Jesus ist auch weg? Ey, das mussten die beiden mit eigenen Augen sehen und beide sind losgerannt. Johannes hatte wohl die bessere Kondition und überholt in diesem Wettlauf, wer als erstes am Grab ist, den Petrus. Maria hat recht, der Stein war weg, das Grab war leer. Nur noch die Tücher, mit denen man den Leichnam umwickelt hatte, waren da. Aber ganz ehrlich, von Osterfreude war keine Spur. Was macht Petrus? Inzwischen auch am Grab angekommen. Petrus blieb nicht vorm Grab stehen. Nein, Petrus ging hinein. Petrus war schon immer der Traufgänger. Ich lese uns wieder ein Stück aus dieser biblischen Berichterstattung vor. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Binden, es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Die Szenerie, die hat sich bei den beiden so fest in ihr Gedächtnis eingeprägt, dass sich Johannes später beim Aufschreiben nochmal daran erinnert hat, dass diese Tücher, mit denen man ihn eingebunden hatte, vor allem die Gesichtsbinde fein säuberlich zusammengewickelt an einem anderen Platz war. Aber nochmal, von Osterfreude, von Auferstehungsfreude keine Spur. Ich lese wieder ein Stück weiter. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Nochmal, haben wir es richtig vernommen? Wir feiern Ostern. Die gehen ins Grab. Petrus geht ins Grab. Johannes weiß noch genau, wie was gewesen ist. Und sie gehen nach Hause. Keine Osterfreude. Kein, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Eine komische Passage. Johannes schreibt, dass er zum Glauben gekommen ist. Komisch, was Johannes da macht. Es hängt mit diesem biblischen Hinweis zusammen, dass sie die Prophezeiungen um den Tod Jesu und die Auferstehung aus der Bibel zum damaligen Zeitpunkt an diesem Sonntagmorgen ja noch gar nicht einsortieren konnten, noch gar nicht verstanden hatten. Johannes schreibt das ja rückblickend, dass er es später begriffen hat, was ihnen damals begegnet ist mit dem leeren Grab. Die Osterfreude hat am Morgen der Auferstehung, also in diesem Moment, es muss wohl so gegen 6 Uhr früh gewesen sein, noch niemanden erfasst. Der erste Durchbruch kam erst am Abend des Sonntags. Und der ganze Durchbruch des österlichen Geschehens erst an Pfingsten. Also erst als sie das Geschehene und Gottes geschriebene Wort in der Heiligen Schrift im Lichte des Heiligen Geistes erkannt hatten. Und von dem her verwundert es wahrscheinlich nicht, dass wir da in der Bibel lesen, dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. So nach dem Motto, wir gehen mal zur Tagesordnung über, was bleibt uns anders übrig? Jesus ist halt nicht mehr da, keine Ahnung, wo er ist. Und wie für uns fast schon ein bisschen befremdlich eine solche Reaktion. Dieser Morgen hat bei denen scheinbar gar nichts verändert. Wie gut, dass wir im Hier und Jetzt leben. 2000 Jahre später, dass wir es begreifen dürfen, nachlesen dürfen, was dieses leere Grab an Bedeutung hat. Wir brauchen und wir sollten nicht zur Tagesordnung übergehen. Die beiden Jünger, Johannes und Petrus, kehrten wieder nach Hause zurück. Bitte lasst uns nicht einfach so, auch nicht nach diesem Gottesdienst einfach so nach Hause zurückkehren, sondern lasst es uns wie Paulus machen. Eingangs hatte ich zitiert, Dank sei Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt er uns den Sieg. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Wir sollten nicht einfach nur nach Hause zurückkehren und so weitermachen. Nein, wir sollten, es muss der Heilige Geist natürlich auch in uns tun, wir sollten uns und lasst uns darum bitten, dass uns der Heilige Geist innerlich ergreift und dass uns Ostern auch mit uns was macht. Was ganz anders als das, was es damals bei Johannes und Petrus eben ausgelöst hat. Ostern 2021 heißt, dass wir uns von nichts und niemanden die Freude trüben lassen, auch wenn Corona wie ein Schleier über uns allen liegt und über der ganzen Welt liegt. Diese Freude an der Auferstehung Jesu kann und sollte uns niemand nehmen. Aber noch viel wichtiger ist, dass uns das, was damals geschehen ist, was Kreuz und Auferstehung, dass es uns im Herzen verändert. Dass wir nicht resignieren, sondern dass wir uns für den Herrn einsetzen. Dass wir uns auch darauf vorbereiten, dass er wiederkommen wird. Danken wir Gott für die Auferstehung seines Sohnes von den Toten. Der Ostermorgen ist ein Fest der Freude. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ein Grund, heute Morgen Danke zu sagen. Meine Familie und ich, wir waren heute Morgen um 6:30 sind wir los, ein paar hundert Meter gelaufen und haben bei uns in Hemmingen den Sonnenaufgang angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht heute auch schon gemacht habt oder ihr zu Hause. Es war wunderschön. Ja, wenig Wolken am Himmel und dann kommt diese orange gefärbte Sonne dann langsam hoch und nicht langsam nicht, sondern es geht dann echt relativ schnell. Und ey, das war einfach schön. Und das jetzt in Verbindung mit der Auferstehung, da the sun is rising up, also da wir wissen ja, die Erde dreht sich, die Sonne ist fix, aber für uns sieht es so aus, als würde die Sonne auferstehen und ein neuer Tag beginnt. Das ist Ostern. Das ist das, was wir hier vorne lesen kann. Deshalb lasst uns einsetzen, ihm danken, dass er für uns in den Tod gegangen ist, aber dass er nicht bei den Toten geblieben ist, sondern dass er zu uns gekommen ist, dass er auferstanden ist. Durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt er uns den Sieg. Wir sind auf der Seite des Siegers. Der Tod am Kreuz war keine Niederlage. Denn jetzt spätestens mit der Auferstehung Jesu von den Toten hat Gott ein für alle Mal klar gemacht, dass der Tod keine Macht mehr hat. Dass Jesus der Sieger ist. Und deshalb, wie es hier vorne steht, meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich, bleibt dran. Menschlich gesehen ist es eigentlich unmöglich, dass jemand, der tot ist, wieder lebendig wird. Aber Gott kann alle Grenzen sprengen und das leere Grab darf auch unsere menschlichen Begrenzungen sprengen. Deshalb haltet fest. Es ist aber der Glaube ein festes Fundament für das, was man hofft, und ein Überzeugtsein an dem, was man nicht sieht. So lesen wir es mal im Hebräerbrief, dort im 11. Kapitel. Und deshalb lohnt es sich, auch 2021, dieser Aufforderung von Paulus nachzukommen. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was wir zusammen für den Herrn tun, ist nicht vergeblich. Deshalb, hey, lasst uns kreativ sein, wie wir uns für den auferstandenen Herrn Jesus einsetzen. Auch wenn wir momentan doch stark eingeschränkt sind. Aber dann müssen wir kreativ sein, genauso wie wir kreativ sind und ja, seit jetzt einem Jahr wahrscheinlich solche Online-Gottesdienste, Livestream-Gottesdienste anbieten. Lasst uns überlegen, wie wir anderen von Jesus weitergeben können. Wo immer wir und auf welche Art und Weise wir uns für Jesus einsetzen, dürfen wir wissen, dass nichts umsonst ist, was wir für ihn tun. Und wer weiß, was Gott in diesen Zeiten, in dieser Corona-Pandemie noch alles vorhat. Ich komme zum Schluss meiner Predigt, indem ich nochmal einen Blick auf diese Maria von Magdala werf. Auch Maria, die Petrus und Johannes vom entfernten Stein und dem fehlenden Leichnam berichtete, sie war inzwischen auch wieder am Grab angekommen, nachdem ja die beiden einen Spurt eingelegt haben. Und so lese ich mal ab dem 11. Vers im Johannes 20 weiter. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel, sie trugen leuchtend weiße Gewande und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende
der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Und Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni. Jetzt hat sie ihn erkannt. Jetzt hat sie es begriffen. Petrus und Johannes sind nach Hause gegangen. Sie ist noch da. Sie ist nicht weggegangen. Und jetzt kommen in dieser österlichen Geschichte zum allerersten Mal Emotionen ins Spiel. Maria weint. Nicht vor Freude in diesem Moment. Nein, sie weint um ihren Herrn aus Trauer. Angesprochen von den zwei Engeln in leuchtend weißen Kleidern, wird sie nach dem Grund ihres Weinens gefragt. Maria, ich glaube, die wird es gar nicht begriffen haben, dass da zwei Engel vor ihr sitzen. Ja, es wird berichtet, leuchtend weiße Gewänder. Sie checkt sie. Ist auch logisch, sie war so in ihrer Trauer, in ihrer Sorge um ihren lieben Herrn Jesus. Sie ist in ihrer Trauer gefangen. Nicht resigniert, nein, traurig, weil Jesus weg war. Der, dem sie noch mal was Gutes tun wollte, ihn einbalsamieren, ihm die letzte Ehre geben. Und so antwortet sie den Engeln: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dann dreht sie sich um und sieht Jesus, ohne ihn als diesen zu erkennen. Und Jesus fragt sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Es ist, als ob ein Schleier über der Szenerie liegt. Und Maria denkt, es ist der Gärtner. Die Trauer umhüllt sie. Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Und jetzt kommt das, was ich jedem von uns wünsche. Und besonders denen wünschen, die dieses österliche Geschehen noch nicht begriffen haben, noch nicht ergriffen haben, die noch nicht von Jesus ergriffen worden sind. Jetzt wünsche ich uns, dass das geschieht, was der Maria geschehen ist. Dass ein Wort von ihm, dass ein Wort aus dem Munde Jesu den Schleier, die Trauer, die Ungewissheit, den Zweifel, die Sorge, das Grübeln, alles wegnimmt, was uns hindert, Jesus zu erkennen. Ihn zu erkennen als den, der er wirklich ist. Er ist der Auferstandene und lebendige Herr und Heiland. Es ist Jesus, es war nicht der Gärtner, nein, es ist der Auferstandene Herr. Und so spricht Jesus Maria mit ihrem Namen an. Maria. Da erkennt sie ihren geliebten Herrn, da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie wendet sich Jesus zu und spricht: Rabuni. Für sie mehr als nur irgendein Ehrentitel, für sie ein Bekenntnis. Nicht weggenommen, nicht woanders hingebracht. Nein, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und diese Erkenntnis, die wünsche ich uns heute für diesen Sonntagmorgen und darüber hinaus. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich bete noch und wem es möglich ist, ob hier oder auch zu Hause, darf gerne zur Ehre Gottes aufstehen. Jesus, danke, dass wir Ostern feiern dürfen, auch in Gottesdienstform. Danke, aber noch viel mehr, dass du auferstanden bist. Und danke, dass du damals dann auch das bekannt gemacht hast, wo der Morgen damals noch eher betrübt war, wo es die Jünger noch gar nicht begriffen hatten. Aber dass Maria als erste Zeugin da war, dass du ihr geholfen hast, dass sie dich erkennt, dass du sie mit deinem Namen angesprochen hast, mit ihrem Namen angesprochen hast. Und dann hat sie es begriffen. Jesus, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für jeden, der da ist. Und für jeden, der jetzt zuschaut oder vielleicht nachträglich das noch anschaut. bewirkt du das immer wieder in uns, dass wir deine Stimme hören und dass wir dich dann erkennen und dass es in uns diese Freude auslöst, dass es nicht was Aufgesetztes ist, sondern dass wir es ganz tief im Herzen begreifen, was du damals getan hast. Dem Tode ist die Macht genommen. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor dem, was kommen wird, weil wenn was kommt, dann wirst du es am Ende der Tage sein und dann wirst du uns, die wir zu dir gehören, die wir an dich glauben, die wir dich mit unserem Munde bekennen und in unserem Herzen glauben, dann holst du dich, dann holst du uns zu dir. Dann werden wir in dir und bei dir in deiner himmlischen Herrlichkeit sein. Danke auch für diesen Ausblick, der uns Ostern mit sich bringt. Und so segne du dieses Osterfest auch in diesem Jahr. Amen.